So gewinnen wir. Trip Hawkins und der Aufstieg von EA. Teil 2. Business. Wenn vom wichtigsten Spiel in der Geschichte von Electronic Arts die Rede ist, dann fallen Namen wie FIFA, Battlefield, Madden, Ultima Online, die Sims. Das alles ist nicht falsch und lässt sich schlüssig verargumentieren. Aber aus historischer Sicht gebührt dieses Prädikat möglicherweise einem ganz anderen Spiel. Einem, über das heute nicht mehr gesprochen wird. Es erscheint bereits 1983 und heißt One-on-One, eine Basketball-Simulation, für die Trip Hawkins mit Larry Bird und Julius Erving zwei der bekanntesten Basketballprofis der damaligen Zeit unter Vertrag nimmt. Hawkins greift für diesen Promi-Bonus tief in die Tasche. Bird und Erving erhalten jeweils $250.000 und werden mit je 2,5% am Umsatz beteiligt. Das Wabonk-Spiel zahlt sich aus. Nach dem Erscheinen der C64-Version im Jahr 1984 wird One-on-One zu einem, wenn nicht dem, meistverkauften EA-Spiel der 80er Jahre. Zum ersten Mal überhaupt kann man in einem Computerspiel tatsächlich in die Haut eines Sportidols schlüpfen. Frühere Sportspiele, NFL Football oder Major League Baseball, für die Intellivision-Konsole von Mattel beispielsweise, werben zwar mit den offiziellen Logos der Profiligen, bilden aber weder reale Teams noch Athleten ab. One-on-One ist nicht nur die Geburtsstunde von EA Sports, lange bevor es das EA Sports Label überhaupt gibt. Es ist auch die Geburtsstunde jener Sportspielreihe, die später zur erfolgreichsten aller Zeiten wird. Madden NFL. Denn eigentlich will Trip Hawkins gar kein Basketballspiel entwickeln. Er will ein American Football Spiel entwickeln. Oder besser gesagt, eine American Football Simulation. Seit seiner Kindheit spielt Hawkins mit Begeisterung die in den Vereinigten Staaten sehr populäre Strat-O-Matic-Reihe, komplexe Tabletop-Simulationen der populären US-Sportarten, die später auch Sammelkartenspiele wie Magic the Gathering entscheidend prägen werden. Schon 1970 nimmt der 17-jährige Trip Hawkins bei seinem Vater einen Kredit in Höhe von $5.000 auf, um sein eigenes Football-Brettspiel zu produzieren und zu veröffentlichen. Es wird ein kommerzieller Reinfall, aber wenn es um Football geht, dann ist der sonst so geschäftstüchtige Trip Hawkins ein hoffnungsloser Nerd. Einige Jahre später beispielsweise programmiert er in BASIC ein American Football Computerspiel und ist sehr zufrieden mit sich, weil es den Super Bowl des Jahres 1974 zwischen Miami und Minnesota mit 23-6 simuliert. Das reale Spiel endet 24-7. Zwar hat Trip Hawkins inzwischen seine eigene Spielefirma, aber der Traum vom American Football Spiel, von der realistischen American Football Simulation, bleibt unerreichbar. Denn den Heimcomputern der frühen 80er Jahre fehlt immer noch die Leistungsfähigkeit, um ein strategisch komplexes Spiel mit 22 Akteuren so glaubhaft in Szene zu setzen, wie es Hawkins vorschwebt. Er spielt mit dem Gedanken an eine abgespeckte Umsetzung. Vielleicht könne man nur eine Handvoll Spieler animieren. Sicher, sagt er später, wusste ich nur, dass die realen Spieler drin sein müssen. Echte Helden in einer Box. Hawkins kontaktiert sogar Joe Montana, den berühmten Quarterback der San Francisco 49ers, aber Montana hat bereits einen Werbedeal unterschrieben. Bei Atari. Schließlich kommt Hawkins auf die Idee einer 1-gegen-1 Basketball-Simulation. Die lässt sich nicht nur technisch sauber umsetzen, sondern bildet auch eine Version des Sports ab, die tatsächlich im ganzen Land gespielt wird. Auf Schul- und Hinterhöfen, in Hauseinfahrten. Larry Bird und Julius Erving sind nicht nur Helden in der Box. Ihr Foto schmückt prominent das Cover. Der Erfolg von One-on-One spült viel Geld in die Kassen des jungen Unternehmens und bestärkt Trip Hawkins in seiner Überzeugung, dass ein großer Name, ein Gesicht, mehr wert ist als der offizielle Stempel einer Profiliga. Wie er seine Football-Simulation vermarkten wird, das weiß Trip Hawkins nun. Ihm fehlt bloß noch die Football-Simulation. Zwar arbeitet EA intern bereits an einem entsprechenden Projekt, aber die Entwicklung verläuft schleppend. Als ein kleines Studio aus Bethesda, Maryland, im Jahre 1986 ein Spiel namens Gridiron veröffentlicht, wird Hawkins hellhörig. Denn obwohl das Spiel selbst für damalige Verhältnisse ungewöhnlich spartanisch aussieht, die Spieler werden lediglich als gelbe oder schwarze Punkte dargestellt, ein Stadion existiert erst gar nicht, kommt zum ersten Mal in der Geschichte der Sportspiele eine realistische Physikberechnung zum Einsatz. Stärkere Spieler beispielsweise brechen die Tackling-Versuche von Schwächeren. Kurzerhand nimmt Hawkins das kleine Studio aus Bethesda, Maryland unter Vertrag. EA will zukünftige Versionen von Gridiron veröffentlichen, außerdem soll das Team bei der Entwicklung des kränkelnden John Madden Football helfen. Dass Hawkins Wahl ausgerechnet auf diesen John Madden fällt, das erscheint zunächst seltsam. Ein ehemaliger Trainer, der inzwischen als Fernsehkommentator arbeitet, wäre ein Star-Quarterback nicht viel naheliegender? FIFA wirbt schließlich auch mit Messi und Ronaldo und nicht mit Marcel Reif. Doch die Entscheidung ergibt durchaus Sinn, denn John Madden ist in den USA nicht nur als Trainer eine Legende, er ist auch eine der bekanntesten und einflussreichsten TV-Persönlichkeiten des Landes. Zwischen 1986 und 1992 gewinnt er 7-mal in Folge den Emmy für den besten Sportanalysten. Madden ist das, was man in den USA einen Household Name nennt. Ein Name, den jeder kennt. Eine authentische Marke. Das Problem ist bloß, John Madden weiß das. Und als ihm Trip Hawkins das ursprüngliche Konzept des Spiels pitcht, wird ihm bewusst, wie viel Wert dieser John Madden auf seinen Namen, seine authentische Marke legt. Dieses Konzept nämlich sieht lediglich 6 oder 7 Spieler pro Mannschaft vor. Mehr, so fürchtet Hawkins, können seine Entwickler nicht aus der gängigen Hardware kitzeln. Wenn es nicht 11 gegen 11 ist, dann ist es auch kein richtiges Football, erklärt ihm John Madden. Ich werde nicht meinen Namen dafür hergeben, wenn es kein richtiges Football ist. Hawkins weist zwar noch einmal darauf hin, dass das Spiel flüssiger laufen würde, wenn weniger Spieler dargestellt und berechnet werden müssten, aber John Madden hat genug gehört. Entweder richtiges Football oder gar kein Football. Als das Spiel 1988 endlich erscheint, stehen tatsächlich 22 Spieler auf dem virtuellen Platz. Aber der Erfolg bleibt vergleichsweise überschaubar. Zwar bildet John Madden Football den Sport für damalige Verhältnisse ungewöhnlich komplex und taktisch anspruchsvoll ab, doch es gibt nur 2 Mannschaften, keine richtige Meisterschaft, keinen echten Manager-Modus. Außerdem leidet das Spiel unter massiven Performance-Problemen. Wie von Trip Hawkins befürchtet, sind die 22 Akteure mehr, als der Apple II flüssig bewerkstelligen kann. Auch die späteren Umsetzungen für den Commodore 64 und MS-DOS laufen nicht rund. John Madden Football macht Profit, aber dass aus diesem Debüt einmal die erfolgreichste Sportspielreihe aller Zeiten werden würde, das hätte man als zeitgenössischer Beobachter wahrscheinlich mit einiger Belustigung zur Kenntnis genommen. Zu allem Überfluss hat Electronic Arts auch noch eine Klage am Hals. Denn das kleine Studio aus Bethesda, Maryland behauptet, dass EA gar kein Interesse an einer Veröffentlichung von Gridiron hatte, sondern lediglich die revolutionäre Physik-Engine des Spiels für das eigene John Madden-Projekt stehlen wollte. Bethesda verklagt Electronic Arts auf 7,3 Millionen Dollar. Der Ausgang des Verfahrens ist bis heute nicht öffentlich einsehbar und Trip Hawkins äußert sich dazu nie wieder. Wahrscheinlich, weil im Rahmen eines Vergleiches Stillschweigen vereinbart wurde. Das ist nicht das erste oder letzte Mal, dass Hawkins und sein Unternehmen mit solchen Methoden in die Schlagzeilen geraten. Ein Jahr zuvor wendet sich Ultima-Erfinder Richard Garriott an Trip Hawkins, weil er das von EA veröffentlichte Rollenspiel Deathlord für ein Plagiat seiner Ultima-Reihe hält. Zu diesem Zeitpunkt haben Electronic Arts und Richard Garriott's Studio Origin eine Publishing-Vereinbarung für Ultima 4. Nachdem Hawkins von den Vorwürfen nichts wissen will und sich weigert, Deathlord aus dem Vertrieb zu nehmen, beendet Garriott die Zusammenarbeit und wird prompt von Electronic Arts verklagt. Bei Origin hält man diese Klage für halt und substanzlos. Man vermutet, dass sie nur eine kostspielige außergerichtliche Einigung provozieren soll. Auf die Frage, warum er die Klage überhaupt durchgewunken habe, antwortet Hawkins laut Origin-Angestellten mit den Worten: "So ist das Business. So gewinnen wir." Ob diese Worte tatsächlich gefallen sind, das lässt sich mehr als 30 Jahre später nicht mehr rekonstruieren. Abwegig oder uncharakteristisch jedenfalls erscheint es nicht, wie wir später noch sehen werden. Unterdessen revanchiert sich Richard Garriott auf die ihm eigene Weise. Er verewigt Trip Hawkins in Ultima 6. Als Captain Hawkins, ein blutrünstiger Pirat, der mit seinem Schiff, der Empire, für Angst und Schrecken sorgt und schließlich von seiner eigenen Crew ermordet wird. Die NPCs des Spiels charakterisieren Hawkins als hinterhältigen Hund, als herzlosen Bastard, als niedersten Abschaum, Spucken aus sein Grab. Dieses Grab übrigens kann man im Rahmen einer Nebenquest besuchen. Auf dem Grabstein steht: "Hier liegt Captain Hawkins. Er starb einen qualvollen Tod und er hat ihn verdient." Zwischen 1982, dem Jahr der Firmengründung, und 1988, dem Jahr, in dem John Madden Football erscheint, veröffentlicht Electronic Arts mehr als 50 Spiele. Darunter Klassiker wie The Bard's Tale, Boulder Dash, Lords of Conquest oder Wasteland. Das Unternehmen wächst und die Strukturen ändern sich. Trip Hawkins spielt schon lange mit dem Gedanken an einen Börsengang. Doch die Situation auf dem Finanzmarkt ist ungünstig. Kaum haben sich die Vereinigten Staaten von der Rezession der frühen 80er Jahre erholt, folgt am 7. Oktober 1987 der berüchtigte Schwarze Montag, der erste Börsencrash nach dem Zweiten Weltkrieg. Firmenintern wiederum stellt sich die Frage, ob das erfolgreiche Geschäftsmodell der Gründungsphase überhaupt für ein börsennotiertes Unternehmen geeignet sei. Denn aus den individuellen Softwarekünstlern der Anfangstage, aus den Daniel Buntons und Bill Budges, sind inzwischen zehnköpfige Teams geworden. Und das wirkt sich spürbar auf die Zusammenarbeit zwischen EA und seinen externen Entwicklern aus. Deadlines werden gerissen, kreative Differenzen entstehen. Die meisten Menschen können nur ein paar Sachen wirklich gut, sagt Stuart Bronn, einer der dienstältesten EA-Produzenten. Coolen Scheiß zu entwickeln und einen Haufen Leute zu managen, die coolen Scheiß entwickeln, schließen sich quasi gegenseitig aus. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber normalerweise brauchten wir das Talent der Entwickler, nicht ihre Managementfähigkeiten. Also experimentiert Electronic Arts mit internen Projekten. Wohl auch, weil die vollständige Kontrolle über ein Spiel im Hinblick auf den geplanten Börsengang attraktiv erscheint. Aus diesen zunächst zaghaften Versuchen, das Geschäftsmodell an neue Rahmenbedingungen anzupassen, wird später die Strategie erwachsen, erfolgreiche Studios wie Origin, Westwood oder Bullfrog aufzukaufen und in die eigenen Produktionsstrukturen zu integrieren. Im Herbst 1989 wagt Trip Hawkins schließlich den Gang an die Börse. Seine Mannschaft hat er lange auf diesen Schritt eingeschworen und auf den Umstand, dass die Uhren bei Electronic Arts dann anders ticken werden. Uns allen wurde gesagt, dass wir hart daran arbeiten müssen, das Unternehmen für Quartalsergebnisse fit zu machen, erinnert sich ein Produktmanager. Eines Morgens schickte Trip eine E-Mail an die Mitarbeiter und bat die Leute darum, effizienter zu arbeiten. Er sagte, überprüft eure tägliche Routine auf bessere Effizienz. Nehmt mich zum Beispiel. Wenn ich morgens ins Büro fahre, erledige ich meine Telefonate mit Europa auf dem Handy. Und das in den Tagen, als keiner ein Handy hatte. Wir dachten, willst du uns auf den Arm nehmen, Trip? Oder er sagte, ich kriege sehr viele E-Mails, also schaut meine Sekretärin sie alle durch und sortiert die wichtigsten nach oben. Das ist toll, Trip. Das ist wirklich sehr effizient. Kann ich auch eine Sekretärin haben? Parallel dazu schleichen sich immer mehr qualitativ minderwertige Spiele in das EA-Lineup. Nicht aus böser Absicht, sondern weil die neuen Strukturen zu einem neuen Denken führen. Aus der alten Leitlinie keine Scheißspiele zu veröffentlichen, wie es Marketingleiter Bing Gordon nonchalant formuliert, wird in schlechten Monaten die Leitlinie, dass das eben nötig sei und sich später ohnehin niemand mehr an diese Scheißspiele erinnern wird. Außerdem hat Electronic Arts in dieser Phase des rasanten Wachstums erhebliche Probleme, wichtige Schnitt- und Führungsstellen im Marketing oder Produktmanagement mit Mitarbeitern zu besetzen, die sich nicht nur mit Marketing oder Produktmanagement auskennen, sondern auch mit Spielen. Schließlich existiert die Industrie erst seit wenigen Jahren. Qualifizierte Kräfte, die beides können, sind Mangelware. Ich erinnere mich, wie ich eines Morgens einen Produktmanager fluchen hörte, erzählt Stuart Bronn. Verdammt, mein Computer will nicht hochfahren. Also bin ich reingegangen, habe nichts zu ihm gesagt, bloß den Anknopf am Monitor gedrückt und bin wieder rausgegangen. Das war der technische Horizont, den die meisten dieser Leute hatten. 1989 und 1990 veröffentlicht Electronic Arts fast so viele Spiele wie in den 6 Jahren davor. Darunter sind Meilensteine wie SimCity oder Populous, aber auch etliche Rohrkrepiere. Wie alle zeitgenössischen Konkurrenten kämpft das Unternehmen mit einem jungen Markt, der sich laufend verändert. Und der sich nur schwer, wenn überhaupt, prognostizieren lässt. Gut möglich, dass wir Electronic Arts heute in einem Atemzug mit Accolade oder Sierra nennen würden, anderen großen Publishern dieser Ära, die bei der ständigen Transformation irgendwann auf der Strecke bleiben, von der Geschichte und einem größeren Fisch geschluckt werden. Doch dann passiert etwas, das die Geschichte von Electronic Arts, ja die ganze Industrie, nachhaltig verändern soll. Es passiert das Sega Mega Drive. Und erneut wird ein Blick in die Vergangenheit notwendig, um die Zukunft zu begreifen. Aber das ist eine Geschichte für den dritten Teil.